eine Sache, die kostet, ist, dass ich etwas geschmeckt habe, was in dieser Welt aber nicht ein Dauerzustand ist. Und ich die Sehnsucht immer größer wird nach Gott, weil ich das, was ich da mal einmal geschmeckt habe, das, was ich da einmal erlebt habe, das will ich jetzt eigentlich ja wieder haben. Ja, diese bedingungslose Liebe, diese Wärme, was es auch immer war, ja, dieses Kribbeln, diese Freude, diese Freiheit, da möchte ich jetzt wieder hin. Und die Sehnsucht, das, also, das kostet, ja.
Sebi, herzlich willkommen bei Unverschämt Katholisch.
Danke.
Schön, dass du heute da bist. Kannst du dich einmal vorstellen für die Leute, die nicht wissen, was du so machst im Leben, weil du bist im Home tätig. Was ist das denn eigentlich?
Das Home ist von der Loreto-Gemeinschaft ein Apostolat. Es ist ein Haus. Das Home gibt es einerseits in Salzburg, das ist wahrscheinlich das bekannteste. Das gibt es ja schon seit 11 Jahren jetzt oder 10,5. Aber es gab eine Zeit vor ein paar Jahren, wo der Bischof Stefan Oster aus Passau gesagt hat, dieses Home möchte ich in meinem Bistum auch haben. Ja. Und er hat dann ziemlich viel Geld in die Hand genommen und ein Haus am Domplatz direkt gegenüber, wo er wohnt, direkt beim Dom gekauft und hat dort die Homebase Passau reingemacht quasi. Mhm. Und es kam dann eine ziemlich lange Zeit der Renovierungsarbeiten und dass man es richtig schön macht. Und dann ist das Home entstanden in Passau. Und ich leite dieses Haus mit einem Leitungsteam. Also ich bin nicht der Geschäftsführer, aber ich bin im Leitungsteam. Und ja. Das Home von Loreto in Passau hat 4 Bereiche.
Ja.
Ein Bereich ist so eine Kantine, ein Bereich ist ein Gebetsraum, dann haben wir noch eine Obdachlosenarbeit und ich leite die Abteilung der Home Akademie.
Okay.
Also lauter Konzepte und Projekte und wo es ganz viel um das Thema geht, Jüngerschaft und das Thema Leadership.
Mhm.
Und da bin ich der Leiter davon und ich leite auch das größte Projekt, das wir haben, nämlich die J9 Jüngerschaftsschule, steht für Jüngerschaft 9 Monate. Da kommen immer so 18- bis 30-jährige junge Leute zu uns aus aller Herren Länder, so also wirklich cool. Aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Und die lernen 9 Monate lang, was Jüngerschaft ist.
Was ist Jüngerschaft?
Jüngerschaft, am Ende des Tages ist es Jesus nachfolgen. Also einfach die Nachfolge Jesu. Die Nachfolge Jesu und Jüngerschaft, also das Wort Jünger, das kommt im Evangelium ziemlich häufig vor. Wer mein Jünger sein möchte, der soll mir nachfolgen und der soll sein Kreuz auf sich nehmen und so weiter. Und am Ende des Tages ist es die Frage im Leben, nicht so sehr, ob du Jesus nachfolgst, sondern oder ob du überhaupt jemanden nachfolgst, sondern wem du nachfolgst. Also irgendwem läufst du immer hinterher. Nach irgendwem richtest du dich immer aus. Von irgendwem möchtest du immer lernen. Und Jüngerschaft im christlichen Kontext bedeutet, Jesus nachzufolgen.
Jesus ist der Meister.
Genau.
Wie bist du dazu? Also du bist jetzt wie lange dort tätig schon?
Wir haben das Haus geöffnet vor gut vier Jahren, also im September vor 4 Jahren. Bin aber in Passau seit 5 Jahren, weil wir es natürlich noch konzeptionell vorher, bevor die Renovierungsarbeiten abgeschlossen waren, haben wir es natürlich innerlich schon aufgebaut, bevor wir eingezogen sind ins Haus. Ja.
Und war das für dich so ein großer Switch in deinem Leben von dem, was du vorher gemacht hast? Oder hat das angeknüpft an Sachen, die du, Bereiche, die du, also wie war das für dich, da reinzuwachsen in diesen Job?
Also es war irgendwie beides. Es war einerseits ein Switch, weil ich davor in Augsburg Theologie studiert habe, hatte und natürlich war ich so ein Student halt, mitten im Studium und dann ist man fertig und überlegt sich, okay, was macht man jetzt im Leben und so und ich hatte schon einen sehr, sehr klaren Ruf nach Passau. Aber, also insofern war es ein krasser Break zwischen Studium und jetzt Arbeit und vorher wenig Leiterverantwortung und jetzt total viel Leitungsverantwortung und gleichzeitig war es schlussendlich eigentlich das Normalste der Welt, dass ich das gemacht habe. Also jetzt im Nachhinein so meine 20er Jahre, also mit 30 bin ich nach Passau, meine 20er Jahre waren komplett geprägt davon, mich auf diesen Job vorzubereiten, ohne dass ich das irgendwie gecheckt hätte. Habe ich nicht gecheckt. Ich habe mehrere Studien angefangen und abgebrochen. Ich habe zwischendurch Jüngerschaftsschulen gemacht, mehrere, also bei Jugendwelt einer Mission, eine riesige Missionsorganisation weltweit. Da habe ich so eine halbe Jüngerschaftsschule gemacht, die heißt DTS. Gibt es überall. Yeah. 6 Monate ist die und 3 Monate habe ich mitgemacht. Ich war eigentlich gar nicht offiziell eingeschrieben, aber ich hatte so einen Hunger danach, tiefer im Glauben zu wachsen.
Yeah.
Und die waren nur 10 Minuten von da, wo ich aufgewachsen bin, weg. Mm. Und dann bin ich da quasi, also jede freie Minute neben meinem Studium war ich dort. Und dann habe ich im damals Geografiestudium jede Prüfungszeit mir gedacht, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gerade keine Lust auf Prüfungen zu lernen. Ich würde am liebsten eine Jüngerschaftsschule machen.
Mm.
Und dann hat der Herr das so gefügt, so muss ich das wirklich sagen, durch die verrücktesten Zufälle, dass ich dann im Gebetshaus Augsburg 2013 die Bibelschule gemacht habe, die damals nicht Flame Academy und nicht Incense, das ist der Vorgänger, hieß, sondern der Vorvorgänger.
So alt bist du schon.
So alt bin ich schon. Und also die hieß Sword, die Bibelschule. Es gab nur 2 Staffeln davon, dann wurde es umbenannt. Und das hat nochmal in meinem Leben krass was verändert, weil ich einfach so viel, jeden Tag 4 Stunden im Gebetsraum, jeden Tag 4 Stunden beten, unglaublich viel Zeit mit Gott verbringen. Und dann über den Umweg noch in Neuseeland auch noch eine Jüngerschaftsschule zu machen, aber diesmal katholisch. Also es gibt ja nicht viele katholische Jüngerschaftsschulen weltweit, aber yeah. in Neuseeland nochmal 5 Monate habe ich dann Theologie studiert. Und ich war schon im Home-Kontext in Salzburg als Referent immer mal wieder. Seit der 2. Staffel, also seit jetzt 10 Jahren, lehre ich dort über das Thema Lobpreis.
Ah, okay.
Dann war ich jetzt insgesamt, bis ich nach Passau gegangen bin, 7 Jahre im Gebetshaus Augsburg und habe dort halt alles mitgenommen, was ging und viel Lobpreis geleitet und Leiterschaft und alles Mögliche und Gruppen. Dann die 3 Jüngerschaftsschulen, dann Theologie studiert. Also irgendwie hat mich alles so auf meine Aufgabe, die ich jetzt habe, irgendwie hingerichtet, hingeordnet. Yeah. Und dann lag es irgendwie, ohne dass ich es gecheckt habe, eigentlich total auf der Hand.
Hm. Man muss auch dazu sagen, du bist verheiratet und hast ein Kind und erwartest das 2. richtig?
Yes, im Februar.
Das heißt, du hast auch ein Vaterherz.
Ja.
Und du bist auch da jetzt in der neuen Rolle. Wie alt ist dein Sohn, gell?
Ja, der ist jetzt, der wird jetzt am 1.12. 19 Monate, also gut 1,5 Jahre.
Wow, richtig schön. Ja, ich finde, das ist auch schön, weil ich glaube manchmal, wenn man so Nachfolge hört und gerade im katholischen Bereich, man denkt vielleicht schnell an so, okay, du gehst ins Kloster oder und das ist wunderschön, Gott sei Dank haben wir Klöster und ja, Ordensleute und Priester und das alles, aber jetzt, wir zwei reden jetzt über Nachfolge und Jüngerschaft und die Leute, die bei dir in der Schule sitzen, sind einfach normale junge Leute, die Lust haben, Jesus näher kennenzulernen, ihr Leben mehr auf ihn auszurichten. Und das finde ich irgendwie meinen ersten wichtigen Punkt fast so, dass es eben, also das, worüber wir jetzt eigentlich reden, ist eigentlich das normale christliche Leben, so verstehe ich. Also
Amen.
Wenn du Gott näher kommen willst, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann wirst du Jüngerschaft üben und einüben, wie Jesus gelebt hat, oder?
Ja, genau.
Und so wie ich das verstehe, gibt es da ein paar Komponenten, die da so mit reinspielen, auf die wir uns ausrichten können, dass das irgendwie gelingt, unser Leben mit Jesus. Und wir haben drüber gesprochen, über dieses geniale Buch von John Mark Comer. Du hast mir das empfohlen, das ist so cool.
Hast du es jetzt angefangen zu lesen?
Ja, ich habe es gelesen, wow, ich habe es gebinged.
Come on.
Ja, voll, das ist so gut, also große Empfehlung. John Mark Comer, Practicing the Way. Und was ich faszinierend finde, ist, dass er sagt, und ich finde, das ist echt so ein Ding für diese Zeit. Du hast es gerade eigentlich auch schon gesagt, so, wenn du in dieser Welt lebst, egal ob du religiös bist oder nicht, egal ob du jetzt bewusst dich ausrichtest auf Gott oder nicht, egal was du für eine Spiritualität hast, du wirst immer geformt von irgendwas in dieser Welt. Und du hast wie so eine Wahl, dir bewusst zu machen, wovon möchte ich mich eigentlich formen lassen und in welche Richtung möchte ich mich formen lassen. Und das ist so ein bisschen die Idee, über die wir sprechen wollen, dass es einfach, wir wollen uns quasi bewusst in diese Richtung, nämlich Jesus ähnlich zu werden, ausstrecken und diese Tiefe mit ihm zu kosten. Und das ist eigentlich voll genial und ich freue mich voll, weil das einfach dein Job ist, da mit Leuten drüber zu reden.
Yes.
Ja, es ist so cool. Und einer seiner ersten Punkte ist, dass er sagt, okay, Step One quasi, sei mit Jesus zusammen. Also verbring Zeit mit Jesus. Ich würde eigentlich voll gern mit dir so einerseits, gut, du bist da in dieser Rolle als Leiter, aber du bist auch Jünger Jesu. Also ich würde eigentlich mit dir so gern beide Komponenten spüren und besprechen. So einerseits, wie siehst du das, wie kann man das weitergeben, aber auch, wie ist es in deinem Leben? Hm. Also wie lebst du mit Jesus Zeit verbringen als Papa, als Leiter von so einem riesen Projekt und mit einem vollen Alltag, wie ich weiß?
Also das ist durch die Jahre, hat sich das immer wieder verändert. Ich glaube, die intensivste Zeit, die war während dieser Bibelschule im Gebetshaus, wo ich jeden Tag 4 Stunden im Gebetsraum war. Und da findet zwar was statt, aber am Ende des Tages geht es darum, dass du deine Gebetszeit einfach selber strukturierst, organisierst. Und 4 Stunden pro Tag, ich habe gedacht am Anfang, das ist schon extrem lang. Also was macht man denn in 4 Stunden?
Ja.
In der Gebetszeit.
Yeah.
Und viele meiner Mitstudenten, wir haben so ein Ding ausfüllen sollen am Anfang, so, und da war eine Frage, was ist das, was wir uns am wenigsten gut vorstellen können, was die Schule betrifft? Und alle haben angekreuzt oder haben aufgeschrieben, ja, 4 Stunden beten am Tag. Völlig, völlig verrückt.
Absurd.
Und interessanterweise, nach einem Monat haben wir uns mal so unterhalten und haben gesagt, also eigentlich sind wir jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo wir uns denken, 4 Stunden am Tag, viel zu wenig Zeit für alles, was man machen könnte. Und es geht nicht nur um irgendwie jetzt tue ich mal das oder das oder das, diese verschiedenen Gebetsmethoden, die man alle irgendwie machen könnte, sondern es geht wirklich darum, einfach mit Gott zusammen zu sein, mit ihm Zeit zu verbringen. Und man kann so viel lernen. Es gibt einen sehr coolen Lobpreisleiter, den ich damals geliebt habe, der heißt John Thurlow.
Mhm.
Und er hat immer wieder frei gesungen darüber, dass Gott eigentlich so viel hat, was er dir eigentlich sagen möchte.
Mhm.
Aber wir nehmen uns nicht die Zeit, zuzuhören.
Mhm.
Und wir nehmen uns nicht die Zeit, still zu werden. Ja, also dieses erste bei Jesus sein hat ganz viel mit Zeit zu tun.
Mhm.
Und mit Fokus kommen wir vor und mit irgendwie Kapazität haben.
Mhm.
Das ist ein bisschen wie wenn ich sagen würde, naja, ich bin verheiratet, aber die Zeit mit meiner Frau, also die finde ich nirgendwo in meinem Kalender sozusagen. das wäre irgendwie ja, komisch, ja. Dann würde ich sagen, ja, ja, okay, offensichtlich, also du bist vielleicht noch auf dem Blatt verheiratet, aber also wo findet diese Zeit statt, wo du wirklich Zeit verbringst? Und wie gesagt, ich hatte mal eine Phase im Leben, 10 Monate, wo ich 4 Stunden pro Tag diese Zeit hatte.
Mhm.
Und dann bin ich danach so ein bisschen in ein Loch gefallen, ehrlicherweise, weil ich gemerkt habe, krass, okay, die 4 Stunden kann ich nicht durchziehen.
Mhm.
Aber was Neues für mein Leben entwickeln wird, ist irgendwie auch schwer.
Mhm.
Und so habe ich über die, ja, 2013 war das, also seit im letzten Jahrzehnt, habe ich immer wieder versucht, so eine tägliche Gebetszeit zu etablieren.
Ja.
Aber nicht, und das ist ein bisschen die Gefahr auch da wieder, nicht so ein, ich arbeite das ab und ich kann mir irgendwo, kann ich mir ein Häkchen machen, so wieder einen Tag geschafft, sondern, naja, wie als würdest du einen Kumpel jeden Tag sehen oder eine Freundin oder so. Und mit der einfach Zeit verbringen und genau, ich habe das halt, es gibt ja 100.000 verschiedene Gebetsformen, aber mein absoluter Gamechanger war vor circa 2 Jahren, habe ich einfach entschieden mit meinem Kollegen aus Salzburg, dass wir sagen, okay, also wir sind Jüngerschaftsschulenleiter, ja, also mal unabhängig davon eigentlich, aber trotzdem, ja, wir müssen es irgendwie vorleben.
Mhm.
Und wir machen jetzt eine tägliche Gebetszeit, eine halbe Stunde, die nicht gemeinschaftlich sein darf, in der Stille am besten, nur ich und der Herr. Die Gebetsmethode ist nicht vorgeschrieben gewesen, aber das waren schon wichtige Dinge. So dieses aus dem Evangelium. Wenn du betest, dann geh nicht auf die großen Bühnen, geh nicht auf die großen Plätze oder so, wo dich alle sehen können, sondern geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und der Herr, der im Verborgenen sieht, der wird es dir vergelten.
Mhm.
Und Das habe ich jetzt 2 Jahre fast jeden Tag. Also ich glaube, ich habe 8 Tage oder so versäumt. Mhm. Das war auch eigentlich eine Challenge, aber ich habe gedacht, das muss ich einfach etablieren. Mhm. Und mit Jesus einfach zu sein, so ein bisschen wie dieser Baum im Psalm 1. Der Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Mhm. Das ist echt ein Game Changer.
Voll. Ich finde auch richtig wertvoll diese Idee davon, also ich beziehe mich gerade wieder auf das Buch, das
du mir empfohlen hast. Nur zu.
Weil er das schreibt und ich finde das so schön und ich liebe das. Er macht da so ein Beispiel, so es, wie du sagst, es gibt super viele verschiedene Gebetsformen und er erzählt da eine Geschichte, ich glaube von einem Mönch, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube ein Mönch, wenn nicht sogar Brother Lawrence oder so. Naja, jedenfalls sagt er wurde gefragt, was machst du denn da so in deiner Gebetszeit? Und er antwortet, er schaut mich an, ich schaue ihn an und wir sind glücklich. Und ich finde es so schön einfach, so dieses simple vor Gott sein erstmal so. Und ich meine, man hat so viel, ich finde manchmal ist auch so eine Gefahr, dass man so sein Gebet auch zu so einem To-Do macht. Also ich finde manchmal diese Balance gar nicht so leicht, so diese Zeit zu verrichten und da treu zu sein, so wie du sagst, so okay, ich mache, das nehme ich mir vor, aber dann nicht dieses Gebet so voll zu stopfen. Mein geistiger Begleiter sagt mir das auch manchmal so, okay, mach mal nicht alles in diesen 30 Minuten, sondern es reicht, wenn du einfach mal vor Gott bist, weißt du, so üb das mal ein, dieses Stillsein vor Gott. Oder also wir können dann da auch so viel reinpacken, dass es dann, dass wir auch gar nicht mehr zur Ruhe so wirklich kommen, weil wir so, okay, jetzt muss ich noch das beten und dann mache ich noch diese Novene und dann stopfe ich da noch diese Betrachtung. Also so auch nicht zu viel irgendwie zu machen, sondern einfach mal ihn anschauen, wie er dich anschaut und vor ihm sein. Und so dieses Verweilen im Herrn auch und von, wie du sagst, so dieser Ruheplatz am Wasser, dieser Baum, der an Wasser gepflanzt ist, so erstmal einmal einfach so da sein, wie so ein Baum. So.
Ja, so. Und ich merke auch, also der Punkt, dass es zweckfrei sein müsste eigentlich. Also das ich habe das schon so oft gehört. Ja, unverzweckte Zeit mit Gott. Unverzweckte Zeit mit Gott. Ich habe das wirklich viele, viele Jahre gehört.
Schön.
Aber ich habe es nie, also bis heute fällt es mir schwer, das irgendwie ernst zu nehmen. Mit meiner Frau ist es völlig logisch. Also es gibt natürlich verzweckte Zeit insofern, dass wir, keine Ahnung, mal 10 Minuten über die nächste Woche sprechen. So, das hat einen Zweck, damit wir irgendwie organisiert bleiben. Oder es hat einen Zweck, also was weiß ich mal, also, ja, so zu organisieren, was ist unsere Vision für unser Eheleben oder so. Okay, solche Dinge, ja. Aber ansonsten, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit meiner Frau Zeit verbringen würde, damit irgendwas passiert oder damit so ich irgendwas habe oder sowas, dann, also wenn ich das so verzwecken würde, das wäre total komisch. In dem Fall würde jeder sagen, ja klar, tue ich nicht mit Freunden zusammen sein, damit ich da irgendwas von habe, sondern weil es einfach cool ist. Weil es einfach Spaß macht, weil es einfach angenehm ist. Und diese Vorstellung von, ich bete, ehrlicherweise, ich erwische mich immer wieder, auch wie bestimmte Gebetsformulierungen, so, komm Heiliger Geist und füll mich jetzt, zum Beispiel.
Ja.
So eine, oder was auch immer, ja. Was man im Vergleich dazu, aber ich manchmal innerlich habe ich so ein bisschen dieses komische, eigentlich total verdrehte Bild von, Gott ist wie so eine Tankstelle und ich gehe jetzt dahin und ich lasse mich jetzt wieder auffüllen, ich stecke jetzt ins Abfahren so in mich rein, dann werde ich vollgefüllt und dann fahre ich wieder weiter. Und so ist aber Gott nicht.
Ja.
Und so funktioniert es sowieso auch nicht. Also kannst du ja auch nicht zu einem Freund gehen und sagen, jetzt füll mich mal auf bitte, so, ich brauche jetzt wieder Kraft für meinen Alltag. Aber so oft irgendwie bringen wir jetzt Gebet genau in diese Schiene hinein, dass wir sagen, ja, wir müssen beten, weil dann haben wir wieder Kraft für unseren Alltag. So, das ist doch die eigentliche Kraftquelle. Und wir verchecken aber, oder wir verdrehen das, dass nicht mein Gebet jetzt wie eine Tankstelle ist, sondern, keine Ahnung, ich bete jetzt einen Rosenkranz, dann fühle ich mich besser oder so. Oder dann fühle ich mich aufgeräumter, weil es war so meditativ. So. Sondern es ist dieses, ich gehe mit dem Freund einfach ins Kino oder gehe auf einen Drink. Es ist völlig unverzweckt, aber danach fühle ich mich lebendiger. Und wie schön wäre es, wenn ich es mir erlauben würde, im Gebet genau so mit Gott zu sein. Ich gehe mit ihm einfach Ich chill mit ihm einfach. Ja. Ich verbringe einfach ganz gemütlich Zeit mit ihm. Ich muss nicht meine Gebetsliste runterrattern, ich muss nicht meine Fürbitliste abarbeiten, ich muss nicht was auch immer, sondern er schaut mich an, ich schaue ihn an. Und das genügt.
Ja.
Und dann gehe ich raus aus dieser Gebetszeit und denke mir, ich habe heute nicht viel gemacht, aber ich bin in Verbindung gekommen mit dem Herrn.
Ich finde den Vergleich auch so genial, wie du jetzt mit deiner Frau gesagt hast. Ich finde, da kann man das sich so richtig gut vorstellen, weil wenn wir in der Liebe oder in der Freundschaft ähnliche Dinge sagen würden, wie wir manchmal mit Gott sagen, so, ja. Das wäre so absurd.
Das wäre so absurd.
Weil offensichtlich steckt in uns diese Sehnsucht, ohne Bedingungen einfach gewollt zu sein und geliebt zu sein, so. Ich freue mich an dir und an deiner Gegenwart und ich verweile gerne mit dir. Wenn wir jetzt in der Liebe sagen würden, ich bin mit dir zusammen, um Erfolg zu haben oder besser dazustehen, es wäre einfach, man würde sofort innerlich schreit sofort was auf, so, nee, also das ist nicht Liebe, Kollege. und bei Gott machen wir das so oft, das stimmt. Und auch die Erkenntnis, dass Gott uns so unverzweckt liebt. Also er liebt uns nicht, damit wir besser sind, damit wir bessere Menschen sind, damit wir, keine Ahnung, eine schönere, was weiß ich, Fassade oder frommere Dinge tun. Auch, er verändert uns natürlich, aber seine Liebe ist nicht ein Umzu. Also nicht, damit du dann irgendwas anderes tust oder bist, sondern einfach, weil du bist, weil er dich geschaffen hat, bist du geliebt. Also von ihm lernen wir eigentlich erstmal dieses Unverzweckte überhaupt erst kennen, oder? So, das ist richtig schön, aber auch herausfordernd, das zu leben oder da anzukommen.
Ja, extrem, weil also wenn ich versuche, irgendwie innerlich still zu werden, dann merke ich erstmal, aus welcher lauten Welt ich komme.
Ja.
Und also das ist oft so schwer, die Gedanken mal abzuschalten sozusagen oder mal zur Ruhe kommen zu lassen.
Ja.
Also solche Dinge, das ist ja auch mit sich selber konfrontiert zu sein. Wir vergessen uns ja im Alltag ständig selber,
ja,
weil so viel los ist und wir uns die ganze Zeit mit irgendwas anderem füllen.
Ich finde auch so gut, ich finde, da sprechen wir oft zu selten darüber, dass der Lohn, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen ihm näher kommen, der Lohn ist eigentlich Jesus selber.
Amen.
Also so wie du jetzt formuliert hast, so, es ist nicht um irgendwas, also so, wenn, dann ist es, um Jesus mehr zu haben, um ihn besser zu erkennen, aber nicht, also er ist der Lohn, nicht irgendwie Erfolg in dieser Welt oder dass du dann vorne auf der Bühne stehst und da tolle Lobpreislieder singst oder irgendwelche tollen Rollen einnimmst und jetzt glänzt in der Kirche, sondern er selber ist der Lohn für die Nachfolge. Und es ist eigentlich so genial, weil es so befreiend ist. Also ich denke mir so, wenn wir jetzt so geschichtlich manche Beispiele von Leuten, die Jesus ganz krass nachgefolgt sind, anschauen, dann waren das ja oft jetzt im Register dieser Welt nicht erfolgreiche Leben. Also so viele wurden ermordet für ihren Glauben, viele wurden hingerichtet, viele haben alles verloren. Also ich finde, es ist irgendwie auch, man hält so beides. Du erhältst das Größte überhaupt im Leben, das größte Glück, die größte Erfüllung, aber gleichzeitig, es ist auch nicht ganz bequem. Also es ist nicht so nur ein easy, also so ein einfaches Leben.
Bei Weitem nicht, ja.
Ja.
Bei Weitem nicht.
Es kostet was. Ich meine, Bonhoeffer hat ja davon gesprochen, the cost of discipleship, dass die Nachfolge auch was kostet. Also irgendwo kostet sie dich dein Leben. So wer sein Leben nicht verliert, der wird es auch nicht gewinnen. So Jesus sagt, du musst irgendwo auch dein Leben verlieren, um mich zu gewinnen. Aber mit ihm gewinnen wir dann alles. Aber das ist schon, ja, herausfordernd auch, wenn man so dieses Ding der Nachfolge angeht. So ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so ein Zuckerschlecken eigentlich. Es ist schon eine krasse Realität, oder?
Mhm. Fragst du mich jetzt, in welchen Punkten das bei mir so war?
Jetzt, wo du mich so fragst, ja.
also ich merke, Jüngerschaft hat viele Kosten. die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind, wenn man sich frisch bekehrt. Weil da ist so, mir kommt vor, man kann es ganz gut mit der rosaroten Brille vergleichen.
Ja.
So, okay, ich habe jetzt Jesus erlebt und das ist alles so ultra schön und ich spüre seine Liebe und ich spüre seinen liebevollen Blick über mir und das stimmt alles und das ändert sich aus seiner Perspektive auch nicht. Aber wir vergessen es oft wieder. Ich glaube, ich kenne keinen einzigen, der sagt, bis die letzten 50 Jahre habe ich immer rosarote Brille mit Gott und es ist immer alles immer großartig gewesen, sondern die Realität des Alltags, dass ich eben Gott nicht jeden Tag spüre und auch bestimmte Wüstenzeiten oder so, die holen dich ein. Und für mir kommt vor, eine Sache, die kostet, ist, dass ich etwas geschmeckt habe, was in dieser Welt aber nicht ein Dauerzustand ist. Und ich die Sehnsucht immer größer wird nach Gott, weil ich das, was ich da mal einmal geschmeckt habe, das, was ich da einmal erlebt habe, das will ich jetzt eigentlich ja wieder haben. Ja, diese bedingungslose Liebe, diese Wärme, was es auch immer war, ja, dieses Kribbeln, diese Freude, diese Freiheit, da möchte ich jetzt wieder hin. Und die Sehnsucht, das kostet, ja. Das ist jetzt zwar kein, nichts Negatives, was es kostet, aber so, das ist das eine. Und ich glaube, das ein anderes ist, dass Jesus gesagt hat, hey, wenn sie mich verleugnen und wenn sie mich verfolgen, dann werden sie euch auch verfolgen. Und also, wie du sagst, ja, das alte Leben verlieren und das neue gewinnen bedeutet auch das alte Leben wirklich verlieren. Das sind vielleicht alte Freundschaften, das sind Beziehungen, die zu Zerbruch gehen, auch in Partnerschaften, in Familien, die einfach nicht verstehen, wow, du glaubst jetzt an Gott, das ist ja total seltsam, oder du läufst jetzt diesem Jesus hinterher. Also das sind ja reale Kosten, wie Jesus sagt, wer nicht das alles gering achtet, wer nicht Vater, Mutter etc. verlässt, Äcker, alles, ja, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und nicht so sehr, weil er uns irgendwie so peitschen will mit dieser Aussage, sondern eher, weil es einfach die Realität ist. Wir sind damit konfrontiert, immer wieder, dass es kein Wohlfühl-Christentum ist, sondern dass die Christenverfolgung heutzutage weltweit, ich glaube, den größten Peak erreicht hat. Überhaupt von allen Jahrzehnten und Jahrtausenden bisher. Also so viel Christenverfolgung wie heute gab es, glaube ich, noch nie. Und das finde ich echt verrückt. Und das alte Leben natürlich, die alten Gewohnheiten und die alten, vielleicht sündigen Verhalten, die ich habe, die müssen im positivsten Sinne sterben. Die will ich nämlich loswerden eigentlich. Und dann ist es aber doch so schön, ständig mich zu trösten mit Dingen, die nicht Gott sind. Gell? Und es wäre doch so leicht, wenn ich jetzt einfach nur mein Handy nehme und irgendwie scrolle. Oder wenn ich jetzt, was weiß ich, was es alles gibt, wenn ich jetzt diesen Porno anschaue. Oder wenn ich jetzt mit, was weiß ich, ein One-Night-Stand. Oder wenn ich jetzt diese Süßigkeit mich vollstopfe damit oder so. Und Jesus sagt, also, es ist alles nicht gut für dich. Mach's lieber nicht. Und dieser innere Kampf, das kostet. Und eine letzte Sache vielleicht noch, der geistliche Kampf ist real. Das hast du ja mir schon mal gesagt, als wir geredet hatten, mal wann anders. Der geistliche Kampf ist real, die geistliche Welt ist real. Und es hat echt Konsequenzen, wenn du auf die gute Seite der Macht wechselst, sozusagen. Ja? Also, weil die böse Seite der Macht, der gefällt es überhaupt nicht. Und es ist echt ein Kampf.
Ja.
Und den Kampf gibt's, den gibt's nicht auszutragen, wenn du Jesus nicht nachfolgst, weil da gibt's nichts zurückzukämpfen.
Ja.
Und also ich glaube, das hat schon sehr hohe Kosten, aber es lohnt sich. Viel mehr, ja. Paulus sagt ja, also das, was ich jetzt gerade hier in dem Leben durchmachen muss, das ist noch nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem Siegeskranz, den ich dann gewinnen werde. Und deswegen kann ich nur sagen, auch jetzt aus meinem eigenen Leben, es ist manchmal ziemlich hart, Jesus nachzufolgen. Aber es lohnt sich.
Das ist so, ich fand das jetzt gerade richtig bewegend, was du gesagt hast mit dieser Sehnsucht, mit dem, was du einmal geschmeckt hast. Und das, also, dass du das jetzt gerade als Kosten eingestuft hast, finde ich richtig spannend, weil das stimmt. Christopher West spricht da auch im Kontext von der Theologie des Leibes manchmal drüber, dass wir, wenn wir der Schönheit begegnen, haben wir wie so drei Optionen, sagt er. Du kannst dich entweder betäuben, also es berührt mich gar nicht, die Schönheit in der Welt oder was ich da erlebt habe, es geht an mir vorüber. Du kannst süchtig werden danach, wie so es mit vergänglichen Gütern ständig zu stopfen und zu füllen, so Süchte oder was auch immer. Oder du kannst dich öffnen für die Sehnsucht und den Schmerz der Sehnsucht auch irgendwo aushalten. Mhm. Und das ist eigentlich, also so wie du jetzt gesagt hast, das finde ich richtig cool. Ja, das ist das christliche Leben, so irgendwie da sich nicht zu betäuben eben, zu sagen, boah, ja, ich hab diese riesige Sehnsucht. Ich habe da was gekostet, was ewig ist, wonach ich mich sehne. So, ich glaube, ist es nicht der Georg Meyer-Mellendorf, der auch manchmal davon spricht, so, dass er so Heimweh nach dem Himmel hat, so. Mhm. So dieses, oh, ich sehne mich danach so, das ist so schön gewesen. Das finde ich echt cool, wie du das jetzt gerade formuliert hast, so diese, das auszuhalten, dass das kostet so. Weil es wäre manchmal leichter zu sagen, also wie so zynisch auch vielleicht so, ja, Blödsinn, das ist alles, gibt's ja gar nicht, die echte Liebe gibt's auch nicht und das ist alles Idealismus oder was auch immer. Aber das auch zu bejahen, ich habe da was erlebt, okay, ich erlebe es nicht ständig, aber ich weiß, dass es echt war und ich strecke mich danach aus und ich steuere mein Leben in diese Richtung und das ist, ja, voll cool. Mhm. Was siehst du denn, also du arbeitest ja auch viel mit jungen Leuten, die sagen, sie haben da Lust drauf, da reinzuwachsen. Was stimmt es überein mit den Challenges, die du jetzt auch gerade so vielleicht als Kosten formuliert hast oder was siehst du, es sind denn so wie so Hürden unserer Zeit, wo wir besonders herausgefordert sind, weil es ja auch nicht immer gleich, was vielleicht so die Hindernisse auch sind, da mehr reinzukommen in die Nachfolge.
Also wir hatten dieses Jahr in der jetzigen Staffel 5 der J9, hatten wir das erste Mal gedacht, wie cool wäre es, wenn wir mit einer Themenwoche starten. Also die J9 ist in ich glaube, 40 unterschiedliche Themenwochen eingeteilt. Mhm. Jede Woche ein anderes Thema. Mhm. Über irgendein anderes Thema, was dir hilft auf der Reise mit Gott. Mhm. Und zu dir und auch mit der Beziehung zu dir selber und auch in der Beziehung zu anderen Leuten. Und wir haben uns gedacht, wie cool wäre es für diese Generation, eigentlich hätte es für die letzten Jahre auch schon gegolten, ja, aber für diese Generation, wenn wir mal so eine Art Digital Detox ganz am Anfang machen, so die erste Woche ist noch so ein bisschen kennenlernen und so und ein paar Einführungen und die zweite Woche ist gleich inhaltlich reingehen und sagen, okay, die digitale Welt, wie funktioniert die, wie funktioniert Social Media, wie ist das aufgebaut, warum ist es aufgebaut, wie es aufgebaut ist, und das ist ganz interessant, weil wir haben einen Film angeschaut, der heißt, glaube ich, The Social Dilemma, mit irgendwie den Leuten, die sich den Like-Button erfunden haben und irgendwie solche Sachen so. Mhm. Und dass die ganzen großen Tech-Milliardäre alle ihren Kindern die Handys wegnehmen, weil sie sagen, auf gar keinen Fall, das sind ja wie so kleine Slot-Machines. Ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch?
Ich weiß auch nicht.
Slot-Machines ist, glaube ich, also das, was im Casino steht, diese...
Yeah, Las Vegas.
Ja, genau, also diese Automaten, ja. Yeah. Diese Casino-Glücksspielautomaten, Slot-Machines, yeah. Genau. Weil das genau so gebaut ist, dass unser Dopamin so da drauf getrimmt wird. Die ganzen Hormone werden da drauf getrimmt, alles wird da drauf getrimmt. Unser ganzes Gehirn wird durch diese ganzen Kurzinformationen getrimmt, noch abhängiger zu werden, noch süchtiger zu werden. Und das war ganz interessant, weil die dritte Woche sind wir dann auf eine Hütte gefahren, so ein cooles Gemeinschaftsding ganz am Anfang.
Ja.
Und alle haben entschieden, ihr Handy zu Hause zu lassen.
Wow.
Von alleine.
Wow.
Und danach haben sie gesagt, wow, das war so schön. Wir haben das erste Mal wieder die Natur genossen, ohne das Bedürfnis zu haben, ein Foto direkt zu machen. Und ich glaube, dass dieser Kampf um unsere Aufmerksamkeit, der ist völlig real. Also ja, überall, du läufst rum, die Werbung, alles, wie die Filme gemacht sind, wie die Social Media gemacht ist. Und es gibt vor allem so viel Neues, so viel Lautstärke, überall alles ist laut. Und in dem Ganzen in die Stille zu gehen. Mhm. Und ich möchte es nochmal kurz aufgreifen, was machen die sozialen Medien mit uns? Da gibt es ja hunderte Studien mittlerweile. Die Aufmerksamkeitsspanne ist in den letzten, wahrscheinlich allein schon in den letzten Wochen schon wieder weltweit gedroppt. Aber in den letzten Monaten und Jahren ist die Aufmerksamkeitsspanne von, ich weiß gar nicht, 45 Minuten war mal vor Ewigkeiten, so konnte man einen Vortrag zuhören. Mhm. Mittlerweile wird das Short nach 2 Sekunden geskippt, wenn es uninteressant ist. Ja, weil wir jeden Tag mehrere Stunden unser Gehirn trainieren, damit unsere Aufmerksamkeitsspanne immer zu verringern. Und dann fängst du an, Filme zu gucken Und du fängst an, vorzuspulen in den Filmen, weil sie nicht so spannend sind. Oder du fängst an, einen Film zu schauen und nach 5 Minuten merkst du, der Film ist vielleicht auch nichts. Dann gehst du in den nächsten Film und den nächsten Film.
Ja.
Oder du fängst an, Bücher zu lesen, wenn du überhaupt noch Bücher liest.
Mhm.
Und du überspringst ganze Kapitel, weil es dich nicht interessiert oder so.
Mhm.
Und dieses liebevolle, ganz entspannte, ruhige Aufmerksamkeit für eine Sache geht völlig verloren.
Ja.
So, jetzt haben wir aber ein Problem im geistlichen Leben, weil genau das ist nämlich das Zentrum.
Mm.
Die liebevolle, langsame, stille Beschäftigung mit einer Person.
Ja.
Über Minuten bis Stunden.
Ja.
Oder mit einem Buch der Bibel.
Ja.
Über Minuten bis Stunden. Und nicht die ganze Zeit denken, ich brauche wieder was Neues. Jetzt blätter ich rum bei dem Psalm, der ist langweilig. So.
Ja.
Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung heutzutage.
Mm.
Dass wir verlernt haben, uns zu fokussieren.
Hm.
Und das sehe ich bei den jungen Leuten jedes Jahr.
Hm.
Und die sagen das auch jedes Jahr, dass das das größte Ding ist. Sie können sich einfach nicht konzentrieren auf den Herrn.
Hm.
Aber ich sehe auch, wie sie sich anstrengen. Wir haben jeden Montag Wüstentag, einen ganzen Tag Einsamkeit und Stille.
Hm.
Wir geben ihnen jeden Montag die Möglichkeit, ihr Handy abzugeben für den ganzen Tag.
Hm.
Und es gibt viele, die merken, okay, es ist zwar so normal, ein Handy zu haben, es ist so normal, auf Social Media zu sein, aber es tut mir eigentlich nicht gut.
Ja.
Also das kann ich auf jeden Fall mal sagen. Das ist eines der größten Hindernisse.
Ja.
Und dann vielleicht noch ein zweites großes Hindernis ist die Lügen in meinem Kopf. Hm. Weil, also es gibt ja, eine Themenwoche ist Vater, Herz, Gottes. Eine Themenwoche ist Identität und Selbstannahme.
Mhm.
Eine Themenwoche ist Jesus als Herrn in meinem Leben anerkennen, zum Beispiel.
Mhm.
Eine Themenwoche ist Gottes Stimme hören. Und wir haben so viele seltsame Vorstellungen von diesen ganzen Themen,
mhm.
weil wir es einfach nie gehört haben oder weil wir irgendwie von unseren Eltern, von unserem Zuhause, von unserem Freundeskreis einfach anders geprägt sind, andere Paradigmen haben, also Denkmuster, wie wir die Welt sehen und auch ein seltsames Gottesbild oft.
Ja.
Also ist Gott irgendwie wie der Weihnachtsmann? Ich bete und dann macht er das oder so.
Ja,
oder
ist der Automat.
Ist Gott genau der Automat oder ist Gott wie der Uhrmacher, der einmal die Uhr macht und dann verschwindet der und,
ja.
und dann schaut er mal, was passiert, so schaut zu, vielleicht noch, aber er ist nicht mehr involviert oder so. Oder ist Gott der Vater, der mich in jeder Sekunde liebt und da ist? Und das ist zum Beispiel eine klassische Lüge. Da gibt es Leute, die kommen in die Jüngerschaftsschule und die merken, krass, wenn ich ganz ehrlich bin, dann glaube ich gar nicht, dass Gott mich liebt. Das kann ich gar nicht glauben. Oder dass er sich für mich interessiert. Das kann ich nicht glauben, weil mein Vater hat sich vielleicht nicht für mich interessiert. Oder Identität und Selbstannahme. Eine klassische Lüge ist, ich bin ein Waisenkind.
Mhm.
Ich habe keinen Vater. Ich habe keinen vollen Kühlschrank zu Hause. Und wenn ich das fest glaube und selbst ganz unterbewusst, dann lebe ich völlig anders, wie wenn ich wirklich fest glaube, ich bin ein Gotteskind.
Mm.
Oder eine klassische Lüge ist, ich kann Gott nicht hören. Ganz klassisch. Und wenn du dann plötzlich die Erfahrung machst, oh, du kannst Gott doch hören, dann ist das Leben plötzlich völlig anders.
Mm.
Oder, vielleicht ein letztes noch, ich kann Gott nicht alle Dinge meines Lebens anvertrauen.
Mm.
Ich kann nicht die Sachen loslassen. Gott darf schon ein bisschen sagen, was ich in meiner Gebetszeit machen soll, aber also meine Beziehungen, da hat er nichts reinzureden.
Hm.
Oder Gott darf mir schon irgendwie sagen, irgendwie welchen Beruf ich wahrscheinlich so cool finden könnte. Aber mein Bankkonto bekommt er nicht.
Hm.
Da entscheide ich immer noch selber.
Ja.
Und weil er ist nicht vertrauenswürdig bis zum Schluss sozusagen.
Ja.
Oder vielleicht hat er nicht Finanzen studiert und kennt sich nicht aus mit Bankkonten. So, was natürlich Quatsch ist.
Hm.
Diese Vorstellung, mein ganzes Leben und wirklich mein ganzes Leben mit allen Lebensbereichen Gott anvertrauen zu können, ist auch ein krasser Gamechanger.
Voll.
Aber das ist halt ein großes Hindernis, ja.
Ich erlebe das auch als Prozess.
Mhm.
Ich habe mich manchmal gefragt in der Vergangenheit, warum, also unser Podcast heißt ja Unverschämt katholisch und ich sage das auch immer, dieser Titel ist so für mich Programm, weil ich so oft gemerkt habe, ich bin zwar voll überzeugt, dass es Gott gibt und dass er mich liebt und so, aber irgendwie schäme ich mich immer, wenn ich anderen davon erzähle, so ich will irgendwie nicht so zu viel drüber reden, weil es ist vielleicht unangenehm oder es ist ihnen dann zu viel oder so. Und dann habe ich mich mal gefragt, warum ist das eigentlich so? Und wenn ich, also als ich dann so ganz ehrlich mit mir wurde, dachte ich mir so, glaubst du eigentlich, also so, und ich, glaubst du eigentlich wirklich, dass Gott gut ist und dass er auch für den anderen gut ist und dass er wirklich erlöst und dass er auch den anderen erlösen kann und dass er wirklich Freiheit schenkt? Und ich, meine Vermutung ist, dass wir oft nicht ganz in die Tiefe da durchgereift sind und wirklich, so wie du sagst, so wirklich ins Ganze dieses Vertrauen erlernt haben oder in uns Platz einnehmen oder unser Herz da so badet in diesem Vertrauen. Und dass wir deswegen oft zurückhalten. Also genauso wie du jetzt gesagt hast, so da und da kann ich es mir vorstellen, okay, ja, dass er mir in meiner stillen Zeit, dass ich dann vielleicht ein bisschen Frieden bekomme, wenn ich da mit Gott rede, aber dass er jetzt mein Leben in der Hand habe und dass ich ihm diese Entscheidung anvertrauen kann und dass, auch wenn ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher bin und ich diesen Schritt mache, dass er für mich sorgen wird und dass er dann da sein wird oder dass, wenn ich jetzt wem von ihm erzähle, dass er denen vielleicht wirklich begegnet oder dass er wirklich mein Gebet hört. Also so, es gibt so viele Punkte, wo wir wie so misstrauisch manchmal sind und ich finde es so cool und mir scheint, dass das bei euch auch so Programm ist, da ganz ehrlich zu werden. Also ich glaube, die Verkündigung ist jetzt nicht zu sagen, hey, du musst da schon ganz fertig sein. Und wie schlecht, wenn du da jetzt noch nicht ganz vertraust, sondern dass das eigentlich Jüngerschaft ist, so habe ich es jetzt verstanden von dem, wie du gerade auch geredet hast. Hey, schau da mal ehrlich hin. Also brech auch mal ein bisschen diese Fassade. Vielleicht manche, die vielleicht schon so christlich unterwegs sind, wissen schon, welche Sätze sie sagen müssen. Also so, ja, Gott liebt mich. Und aber so, wie viel glaubst du eigentlich von dem, was du so sagst? Und werd mal ganz ehrlich, weil nur dann kann es wirklich in dir werden, wenn du ganz ehrlich auch wirst vor Gott und im Gebet. Hey, also, dass Gott wirklich gut ist, da tue ich mich schwer. Wie dringt ihr dann vor, wenn ihr so an diese zum Beispiel falschen Gottesbilder oder Lügen, die man glaubt, wie macht ihr das ganz praktisch, dass man da weiter wächst?
Also in jeder Themenwoche gibt es einen Workshop. Mhm. Und zum Beispiel im Thema, also in der Themenwoche Vaterherz Gottes gibt es einen Workshop zum Thema falsche Gottesbilder.
Ja.
Und dann haben wir halt einfach verschiedene Stationen, wo man herumgehen kann und dann liest man das potenziell falsche Gottesbild.
Ja.
Dann sieht zum Beispiel der Uhrmacher, Gott interessiert sich für die Welt eigentlich gar nicht, er hat sie einmal gemacht, dann hat sie verlassen und jetzt ist er weit, weit weg. Und dann mit Bibelstellen die Wahrheit über Gott, nämlich dass er ganz nah ist, dass er um mich rum ist, dass er, also weiß ich, Psalm 139, er hat mich von oben, unten, hinten und von allen Seiten umschlossen und wenn ich noch so weit weglaufen würde, seine Hand würde mich finden, zum Beispiel.
Yeah.
Und dann lese ich das und vielleicht habe ich voll das Thema mit der Frage, wo ist eigentlich Gott?
Mhm.
Und dann lese ich diese Bibelstellen und merke, wow, okay. Und dann machen wir aber, sagen wir, okay, es ist nicht nur rational, okay, jetzt habe ich die andere Bibelstelle gelesen. So. Paulus sagt schon in Römer 12, erneuert euer Denken.
Yeah.
Aber es ist noch mehr, es ist, da steht Metanoia, also umkehren, also wirklich umzukehren. Und das ist nicht so einfach und deswegen bieten wir dann Gebetsteams an, wo du dann hingehen kannst, für dich beten lassen kannst und so. Mhm. Und es sind meistens Prozesse, die beginnen.
Ja.
Es ist nicht so, dass du es einmal hörst und gleich, ah, super, ach, ach so ist das, ah ja, super. Also, sondern das sind ja teilweise Sachen, die wirklich ganz tief reichen, wo vielleicht meine Eltern oder Freunde oder irgendein traumatisches Erlebnis oder so, das so tief in mich eingeschrieben hat, diese eine Sache, wie ich denn meine, dass Gott ist. Und das muss jetzt erstmal langsam umgelernt werden.
Hm.
Weil die Wahrheit einfach eine andere ist, so wie die Bibel sie sagt. Das ist das eine. Also wir haben Workshops und viel Gebet und viel Austausch und einfach viel Dasein und diese Prozesse begleiten. Und eine zweite Sache ist, und ich glaube, davon gibt es leider viel zu wenig. Ich merke in meinen Jüngerschaftsschulen, also ich weiß nicht mehr so viel von den Lehren, die ich da gehört habe.
Mhm.
Und die Workshops, die waren sicherlich stark, aber das, was mir bis heute hängen geblieben ist, sind die Leute, die dort im Staff waren, die dort mitgearbeitet haben. Also das Vorbild und die inspirierenden Leute und wie die mit anderen umgehen. Und wie die nicht nur auf der Bühne irgendwie umgehen, sondern wie die mit mir in der Essensschlange umgehen.
Ja.
Das ist alles. Das ist wirklich alles. Das habe ich mir mitgenommen. Also wen setze ich mir als Vorbild? Und von denen gibt es ziemlich wenige. Mhm. Also in so Großstädten wie Wien und vielleicht noch Salzburg oder so, da kenne ich ein paar. In Passau gibt es nicht viele, zum Beispiel. Und die jungen Leute kommen an und dann, und ich lade ja immer für Kaminabende und für sonst was, lade ich bei uns die Leute ein, die Referenten. Und wenn die Referenten jetzt nur kämen würden und einfach lehren, und einfach nur, ja, Infos weitergeben,
ja,
das hätte lange nicht den Impact, wie wenn sie mit uns mitleben für diese 2-3 Tage, wo sie da sind, immer ansprechbar sind, wo du sie zwischen Tür und Angel spürst, ja, und da merkt man dann, wow, okay, das ist der redet nicht nur, der lebt es, das ist möglich. Und zum Beispiel Vaterherz Gottes, ja, dann habe ich halt jemanden, der wirklich das Vaterherz Gottes ausstrahlt, der nicht nur drüber reden kann,
ja,
der dann auf die jungen Leute zugeht und sie also wirklich väterlich behandelt.
Ja.
Und das ist vielleicht das erste Mal in ihrem Leben, dass jemand sie so anders behandelt, und dann in Gebetszeiten oder so brechen die dann in Tränen aus, weil sie merken, krass, jetzt habe ich das mal gespürt, aber es war mein ganzes Leben so anders.
Mhm.
Und da passiert natürlich auch viel Heilung.
Ja, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Ziel. Also wenn ich jetzt nochmal an diese 3 Steps, die da John Macomber auch dann nennt, ist es ja einerseits mit Jesus sein, werden wie Jesus.
Wie Jesus werden und handeln wie Jesus.
Handeln wie Jesus. Mhm. Und das ist eigentlich da, wo du jetzt bist, so dieses, wow, wenn du diesen Weg gehst, dann kann dein Sein, weil Gott in dir immer mehr Wohnung nimmt, andere auch berühren. Das ist eigentlich wunderschön.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe mir immer gedacht, das ist eigentlich das Sinnvollste, was man mit seinem Leben machen kann.
Ja, ja.
Oder so.
Schon ziemlich sinnvoll.
Ja.
Also weil ich sehe einfach so viele Früchte, wenn man es jetzt irgendwie in diesem christlichen Jargon sagt. Also ich sehe einfach so viel Freiheit.
Ja.
Diese jungen Leute, die zu uns kommen und dann nach 9 Monaten wieder gehen. Mhm. Aber jetzt mal unabhängig von der Schule, in meinem eigenen Leben so viel Freiheit, innere Freiheit, so viel Freude, Lebensfreude, so viel Fähigkeit, mich gut um mich selber zu kümmern. Also das sind ja alles Dinge, dass ich Gott kennengelernt habe, dass ich ihn weiter kennengelernt habe. Ja? Und dass da bestimmte Prozesse und Heilungssachen und Heiligungsprozesse irgendwie gewesen sind in meinem Leben bisher und lange nicht fertig. Genau.
Same. Ich fand's lustig, weil wie wir gesprochen haben, in Vorbereitung auf dieses Gespräch, hast du mir gesagt, dass du ganz gern auch über das Kreuz sprichst.
Ah, ja.
Und ich dachte mir, was für ein Mensch sagt das? Es ist so cool, dass das für dich so ein Thema ist, wo du sagst, da magst du eigentlich gern sprechen. Und mich hat's erinnert an ein Gespräch, das ich mir auf einer Party hatte mit einem Kumpel von mir, der jetzt gar nicht so mega in der Kirche unterwegs ist oder so, aber so interessiert war. Und er hat dann gesagt, wir haben lange gesprochen, und dann hat er mir so gesagt, so ja, eigentlich merke ich schon, in der Kirche finde ich so Frieden, wenn ich da in die Messe gehe und da dabei sitze und so. Aber ich merke auch, vieles müsste ich lassen. Ich weiß nicht, ob ich so weiter mit meiner Freundin so leben könnte, wie ich es jetzt gerade mache. Ich habe jetzt schon aufgehört, Pornos zu gucken und was auch immer. Und dann sagte er so, aber ganz ehrlich, weißt du, wovor ich Angst habe? Das Kreuz. Und ich fand es so, ich war so geflasht, dass er das so ehrlich gesagt hat, so, oh ja, du merkst, dass da irgendwas, da wird es wirklich existenziell.
Mhm.
Und das fand ich krass, dass er das so auf den Punkt bringen konnte. Wie, ohne dass wir jetzt noch so mega viel Zeit haben, aber wie war das für dich so, was verstehst du unter dieses Kreuz auf sich nehmen, was so in der christlichen Sprache verwendet wird. Also so dieses, auch das, was herausfordernd ist, anzunehmen, oder wie denkst du darüber?
Also ich habe in meinem Leben durch Kontrolle ziemlich viele schwere Dinge immer abwehren können in meinem Leben. Also irgendwas, einfach was Hartes im Leben. Ich habe einfach versucht, irgendwie mein Leben so gut wie möglich zu leben.
Ja.
Und schwere Dinge, die gab es bei mir jetzt nicht so, außer ich wurde sehr stark gemobbt in der Schule, aber das wollte ich natürlich dann immer vermeiden. Also meine Strategie war immer, durch Kontrolle und durch immer gut sein, exzellent sein, erhaben irgendwie sein, souverän sein über bestimmte Dinge, habe ich eigentlich das Leben ganz gut im Griff. Und ich brauche eigentlich niemanden, der mich rettet, so, weil es gibt keine, nicht so viele schlimme, schwere Dinge in meinem Leben. So, das habe ich, ich habe schon genug erlebt und ich habe jetzt eigentlich das ganz gut im Griff, hatte ich gedacht. Und wenn man so ganz alleine lebt, dann geht es oft auch, außer man hat irgendwie eine schwere Krebsdiagnose oder was auch immer. Ja. Mhm. Und ich bin auch oft von dem Schweren und Schlimmen, was andere Leute hatten, eher weggelaufen, weil ich mir dachte, okay, das ist deren Sache, ich will damit nichts zu tun haben. Und ich habe eigentlich mir ganz gut eingeredet gehabt, na, das Leben ist eigentlich relativ entspannt und schön und so und so. Und ich glaube, dass viele Leute auch in dieser Illusion leben. So, das Leben ist einfach schön und, ja, und soll doch auch schön sein, weil Jesus liebt uns doch und so weiter. Mhm. Wenn jetzt irgendwo ein Krieg ausbricht, dann, mein Gott, dann bricht er halt aus, so, aber sozusagen, ja, gibt es bestimmt Leute. Ich gehöre sicherlich dazu, dass ich das früher so gedacht habe. Und dann habe ich geheiratet und dann habe ich ein Kind gekriegt. Mhm. Und plötzlich war etwas in meinem Leben, also Kinder sind großartig, ja, das möchte ich mir vorwegnehmen, vorweg sagen, aber da war plötzlich was in meinem Leben, was mich ziemlich krass herausgefordert hat. Mhm. Also sich, also vor allem in den ersten 1, 2, 3 Wochen, die Nächte, das war einfach furchtbar. Die Geburt war furchtbar. Meine Frau so leiden zu sehen, war furchtbar. Mhm. Meine Frau hat Migräne und jedes Mal sie leiden zu sehen, ist einfach furchtbar. Mhm. Ich kann nichts tun. Also die Hilflosigkeit, die ich plötzlich gespürt habe, die war vorher so nie in meinem Leben da, weil ich war ja souverän, ich habe alles geschafft. So. Und plötzlich war ich so krass konfrontiert mit Hilflosigkeit. Mhm. Und dann kniest du natürlich an ihrem Bett und betest einen Rosenkranz oder betest irgendwas, ja, aber es ändert sich nichts. Mhm. Und ich sehe, dass sie da so leiden. Und das war natürlich, das ist dann, hat sich, ist ziemlich kulminiert am Ende letzten Jahres, wo ich mir gedacht habe, okay, meinem Sohn geht's nicht so gut, meiner Frau geht's nicht so gut und ich bin eh schon drüber. Es war in der Arbeit ist nicht alles so gut gelaufen und irgendwie hat diese souveräne Fassade nicht nur gebröckelt, sondern die war kurz vorm Umkippen. Mhm. Und ich habe gemerkt, krass, wie kann man mit dem Schweren im Leben umgehen? Mhm. Wie kann man mit dem Schweren im Leben umgehen? Mhm. Ich habe es oft unter den Teppich gekehrt oder so getan, als wäre es nicht da oder was auch immer. Das hat ganz gut funktioniert bis zu diesem Moment. Und oder ich habe es halt irgendwie ausgehalten, ja, bis zu diesem Moment. Und ich wusste nicht weiter. Ich wusste nicht, wie ich das harmonisieren soll mit meiner schönen Vorstellung der Welt. Und dann habe ich glücklicherweise einen coolen amerikanischen Podcast gefunden. Mhm. Deswegen bin ich absolut überzeugt, dass Podcasts eine unglaubliche Kraft haben. Weil in meinem Leben, ich habe da 1, 2 Folgen angehört und die haben über das Kreuz geredet. Mhm. Und die haben gesagt, Jesus hat gesagt, nimm dein Kreuz auf dich. Mhm. Jeden Tag. Und zwar nicht so, sie hat ein cooles Bild verwendet, nämlich die Vorstellung, das Kreuz liegt irgendwo und dann ist so eine Kette am Kreuz und ich habe so die Kette so über meiner Schulter und ich, oh, blödes Kreuz, und dann ziehe ich es irgendwie so durch den Kies durch, ah, blödes Kreuz. So wie sicherlich viele Leute heutzutage herumlaufen mit ihren schweren Lasten, die sie zu tragen haben, sondern so wie Jesus sein Kreuz getragen hat. Nämlich, ich kann es mir nur vorstellen, wenn ich den Film The Passion anschaue zum Beispiel. Mhm. Er hat das Kreuz wurde zu ihm hingebracht, er hat es angeschaut und er hat es auf sich genommen. Mhm. Er hat es angefangen zu tragen. Mhm. Für seine Braut, für seine Kirche. Er hatte voll die Vision. Im Hebräerbrief steht die Freude, die vor ihm lag. Deswegen hat er das Kreuz auf sich genommen. Er hat es wahrscheinlich richtig stolz auf sich genommen, so kraftvoll, ja. Also ich meine, der war sicherlich körperlich fertig, aber sein Geist war stark. Mhm. Und er hat gesagt, okay, das ist der Weg. Mhm. Das mache ich jetzt. Und das hat mir so unglaublich geholfen, im wahrsten Sinne des Wortes, mein Kreuz und das Harte im Leben auf mich zu nehmen für meine Braut. Mhm. Also für meine Frau, für meine Familie, für die Leute, für die ich mich eigentlich hingeben soll. Mhm. Und nicht, Damals wäre das für mich viel zu hart gewesen, das zu hören, aber nicht rumzujammern. Hm. Oh, das Leben ist so anstrengend und oh, es ist so unfair. Das Leben ist auch ziemlich anstrengend und das ist auch nicht angenehm. Hm. Aber wie gehe ich damit um? Ja, Jesus hat sein Kreuz auf sich genommen und er hat es vollbracht. Hm. Und ich möchte das jetzt ab sofort auch, habe ich mir gesagt, letztes Jahr im Dezember. Und seitdem ist mein Leben, also jetzt nicht völlig anders so, aber ich kann viel besser mit schweren Dingen umgehen. Und deswegen feiere ich das Kreuz in gewisser Weise, weil Jesus so ein krasses Vorbild darin war, das Schwere auf sich zu, also wirklich auf sich zu nehmen und zu tragen.
Mhm. Wunderschön. Ja. Wenn ihr jetzt zuhört und euch denkt, boah, der Sebi redet so toll und ich will mehr von ihm hören, dann kann ich euch jetzt wirklich eine gute Nachricht überbringen. Weil, Sebi, du hast einen Podcast gestartet, jetzt auch eigentlich aus diesem Herz heraus, wo du gesagt hast, boah, wo gibt's diese Vorbilder und so. Und du hast einen Podcast, der heißt Einfach Herrlich, wo du sagst, du holst die Leute, die du eh schon kennst in deinem Umfeld, weil du jetzt ziemlich vernetzt bist durch diese vielen Jüngerschaftsschulen, die du gemacht hast. Und den gibt's jetzt zu hören auch auf YouTube, gell?
Ja, auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall.
Mega cool. Wir sind nämlich schon am Ende. Aber deswegen wollte ich euch das nur mitgeben, weil ihr könnt Sebi noch weiterhören gleich. aber Sebi, für dich die letzte Frage ist, warum bist du unverschämt katholisch?
Wie viele Minuten habe ich?
Du hast 2 Minuten und 50 Sekunden.
Warum bin ich unverschämt katholisch? Also warum bin ich katholisch? Weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass die katholische Kirche, also vor allem die Lehre der katholischen Kirche, unfassbar schön ist, unfassbar reich ist. Ich hatte nämlich längere Zeit irgendwie mich ziemlich viel mit evangelischen und freikirchlichen Sachen beschäftigt und so. Und ich finde ehrlicherweise den Ausdruck und die Lebendigkeit, können wir uns echt nur was abschauen. So. Vielleicht die Kirche von Afrika nicht so, weil die sind die wissen so. Aber wir hier im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Aber ich bin total begeistert und beeindruckt und von der Lehre der Kirche. Deswegen bin ich katholisch. Warum bin ich unverschämt? Ich glaube, noch nicht so lange. Also, wie du es gesagt hast, schäme ich auch eher für meinen Glauben oder hab das eher gemacht und so. Je mehr ich verstehe, um was es eigentlich geht, je mehr ich das klar habe, desto unverschämter bin ich. Aber ich glaube, Papst Leo hat für mich auch jetzt einen großen Step irgendwie gemacht. Seitdem er Papst ist, kommt mir vor, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wie so eine schwere Decke, so eine Schamdecke irgendwie plötzlich weg ist. Und die Katholiken weltweit irgendwie sagen, okay, let's go, wir haben echt eine Message und wir dürfen echt unverschämt katholisch sein. Mhm. Und ja, ich feiere es einfach, mich nicht mehr für meinen Glauben zu verstecken, weil wir haben einfach die beste Botschaft überhaupt. Und wer einmal diese Liebe erlebt hat von Gott, der, wie ich gesagt habe, der wird süchtig nach mehr.
So gut. Geht mir ähnlich. Ich liebe es, katholisch zu sein und ich glaube, da dürfen wir auch immer mehr reinwachsen und es gibt Gott sei Dank jetzt immer mehr Ressourcen, wo wir das können. Das sind Podcasts, das sind Bücher, das sind Jüngerschaftsschulen. Wenn man will, kann man nach Passau kommen zu euch und sich bewerben, oder? Wie geht es? Yes,
einfach bewerben.
Nice. Dann hat man dich als Leiter. Ist vielleicht auch ganz cool. Ja. Also Sebi, danke, dass du nach Wien gekommen bist und uns besucht hast. Ich weiß, die Zeit ist ziemlich voll bei dir gerade. Ich freue mich aber sehr, dass du da warst und mit uns ein bisschen geteilt hast aus deinem Leben. Danke dir.
Danke.